Wir befassen uns heute mit dem Thema Average Case Analyse, wo wir also, wie der Name sagt, uns damit befassen werden, wie lange benötigt ein Algorithmus im Durchschnitt für die Eingaben, die wir ihm so vorwerfen. Ja, das verlangt natürlich so ein bisschen Wahrscheinlichkeitstheorie. Ne? Wenn ich sage Durchschnitt, dann heißt das, ich rechne damit, dass die Eingaben in irgendeiner Form zufällig ausgewählt werden und rede dann also in Wirklichkeit über die Erwartungswerte von Größen wie eben Speicherverbrauch und Laufzeit. Deswegen machen wir den größten Teil der heutigen Sitzung in Wirklichkeit Wiederholung von Wahrscheinlichkeitstheorie. Beziehungsweise, weil wir uns nicht mit so bösen Dingen wie Maßen und Sigma-Algebren und Ähnlichem auseinandersetzen werden, sondern nur mit diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen, wird also der durchschnittliche Statistiker insistieren, dass ich hier Wahrscheinlichkeitsrechnung sage und nicht Wahrscheinlichkeitstheorie. Ja, der Grundbegriff der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist der Wahrscheinlichkeitsverteilung, in diesem Fall eben der diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen lassen sich sehr einfach definieren. Und zwar definiere ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zunächst einmal sehr pauschal als eine Funktion von einem Ergebnisraum, so nennen wir das Ding. Omega in die reellen Zahlen, beziehungsweise genauer gesagt in das Intervall 0,1, sodass Folgendes gilt. Wenn ich über alle Omega, Klein Omega aus Groß Omega, also über alle Ergebnisse summiere, eben diese Funktion p von Omega, dann kommt 1 raus. So, ja, nochmal einen Schritt zurücktreten, ein bisschen Notation, nicht? Was passiert hier? Man ist ja unendliche Summen gewohnt, ja, und hier summiere ich plötzlich über eine beliebige Menge, von der ich noch nicht mal gesagt habe, dass sie abzählbar ist. Ja. Und ich sage nicht, in welcher Reihenfolge ich summiere. Und man hat vielleicht so aus Ingmatt noch im Kopf, dass das keine ganz irrelevante Frage ist, in welcher Reihenfolge ich eine unendliche Summe summiere. Aber dieses Ding hier, das hat nur positive Summanden. In dem Fall ist es also tatsächlich egal, in welcher Reihenfolge ich da summiere. Das heißt, ich kann mir solche Schreibweisen, dass ich also einfach über eine unsortierte Menge summiere, leisten. Die nächste Frage ist, wie gehe ich damit um, dass diese Menge im Zweifelsfalle nicht abzählbar ist und ich möchte das auch unterwegs tatsächlich benutzen. Also zum Beispiel kann es vorkommen, dass Omega die reellen Zahlen sind. Was meine ich damit? Was damit gemeint ist, ist ein Supremum. Über alle endlichen Teilmengen dieser Menge, über die ich da summiere, dieser Zahl hier, Summe über alle Omega aus dieser endlichen Teilmenge über p von Omega. Also mit anderen Worten, ich definiere als eine unendliche Summe als das Supremum ihrer endlichen Teilsummen. Das kann ich immer machen, Ich meine, man weiß natürlich nicht, dass es endlich ist, ja, das Supremum kann unendlich sein, aber zunächst mal hinschreiben kann ich das. Ja, die Frage ist jetzt, wie das mit der Abzählbarkeit ist. Und man kann relativ leicht zeigen, dass hieraus folgt, ja, dass die Menge im Wesentlichen abzählbar ist. Natürlich will ich gerade den Fall, dass sie nicht abzählbar ist. Was heißt im Wesentlichen? Naja, die Teile der Menge, auf denen P nicht verschwindet, der ist abzählbar. Ja, das heißt, die Menge aller Klein-Omega aus Groß-Omega, für die P von Omega echt positiv ist, die ist abzählbar. Das folgt aus Endlichkeit dieser Summe. So, nicht, das ist also eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das ist nicht ganz das, was man normalerweise als Wahrscheinlichkeitsverteilung ansieht. Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist üblicherweise eine Funktion, die als Argumente Teilmengen des Ergebnisraums annimmt und nicht Elemente des Ergebnisraums. Die bekommen wir aber daraus, nicht? Ein Ereignis, das ist der probabilistische Terminus dafür, ein Ereignis ist eine Teilmenge des Ergebnisraums. Und zwar eben, weil wir eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung haben, eine beliebige Teilmenge. Wenn man wirklich stetige Verteilungen hat, dann muss man sich bei den Ereignissen einschränken auf sogenannte messbare Mengen. Das ist hier nicht nötig. Wir können also beliebige Teilmengen des Ergebnisraums als Ereignisse nehmen. Und für ein solches Ereignis können wir jetzt die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses definieren, P von A. Und die bekommen wir, indem wir eben diese Funktion klein p über A summieren. Das ist also die Summe über alle kleinen Omega aus A der Zahl p von Omega. Gut. Normalerweise würde man Betrachtung über Wahrscheinlichkeit damit beginnen, dass man ein paar elementare Axiome hinschreibt über Wahrscheinlichkeiten. Das sind die sogenannten Kolmogorov-Axiome. Die folgen jetzt aber aus dieser Konstruktion hier. Ich schreibe mal zwei Gleichungen hin. Ja, einmal, wenn ich die leere Menge nehme, also das leere Ereignis, das unmögliche Ereignis, ja, wie wahrscheinlich ist das unmögliche Ereignis? Nun gut, ich summiere über die leere Menge, nicht, was rauskommt, ist also 0. Ja, das nächste Kolmogorov-Axiom sagt etwas aus über die Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung von disjunkten Ereignissen. Ich schreibe das gleich mal etwas allgemeiner an. Wenn ich eine Vereinigung von Ereignissen habe, A vereinigt B, ja, bin ich versucht zu sagen, das ist P von A plus P von B, aber dabei mache ich natürlich einen Fehler, weil die Ergebnisse, die sowohl in A als auch in B vorkommen, dabei doppelt gezählt werden. Das muss ich wieder korrigieren, also ziehe ich das ab. So. Es folgt insbesondere, dass wenn A und B disjunkt sind, das heißt diese Menge hier leer ist, also A geschnitten B gleich leer, dass ich dann in Wirklichkeit doch addieren darf. So. Ja, und was für Verteilungen kennen wir so? Naja, Eine gibt es, die fällt einem immer als erstes ein, die kann man dann verwenden, wenn die Grundmenge endlich ist. Nicht? Also für endliches Omega, für endlichen Ergebnisraum Omega. Haben wir die sogenannte Gleichverteilung. Das ist eine von mehreren möglichen Verteilungen auf einem endlichen Ergebnisraum. Die ist folgendermaßen definiert: P von klein Omega ist, naja, ich will allen Elementen von groß Omega die gleiche Wahrscheinlichkeit zuweisen, das heißt, das ist einfach 1 durch Größe von groß Omega. Nicht? Das ist eine endliche Zahl. Ja, machen wir ein Beispiel. Ja, beliebtes Beispiel ist selbstverständlich immer der Würfel. Gott, im Falle des Würfels ist Omega endlich. Ja, woraus besteht Omega? Gut, aus den Würfelaugenzahlen 1 bis 6. Nicht? Ich mal das mal der Klarheit halber so. Nicht? Um anzudeuten, dass das zunächst mal noch nicht wirklich was mit Zahlen zu tun hat. Ja? Dass das Zahlen sind, ist für Zwecke der Wahrscheinlichkeitsrechnung an dieser Stelle egal. Ja? Das könnten auch Buchstaben A bis I, Moment, A, B, C, D, E, F sein, A bis F sein. Ne? Insofern, ein irgendwie gearteter sechselementiger Ergebnisraum. Naja, und wir können jetzt uns Ereignisse ansehen, das sind also Teilmengen dieses Ergebnisraums, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu würfeln. Ja? Ja, weil ich gerade insistiert habe, dass Omega keine Zahl ist, sondern irgendwie nur so ein Augenbild, schreibe ich mal in Anführungsstrichen gerade ran. Das meint also jetzt hier 2 Augen, 4 Augen oder 6 Augen. Na gut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit davon? Weil das eine Gleichverteilung ist, hat jede Augenzahl Wahrscheinlichkeit 1/6. Und weil eben gerade 3 von 6 Augenzahlen gerade sind, ist also hier das Ergebnis 3/6 gleich 1/2. Ne? Gut. Überrascht jetzt hoffentlich keinen. Das Ganze so, ich sage nochmal ausdrücklich, bei Gleichverteilung. Und hier sieht man, also die Gleichverteilung ist halt eine Annahme, die wir machen, die ganz sicher realitär nicht stimmen wird. Ja, wenn ich mir einen echten Würfel nehme und jetzt mal anfange, eine Statistik zu machen, wie oft würfelt der Einsen und wie oft würfelt der Sechsen, dann werde ich ganz sicher feststellen, dass, wenn ich das oft genug mache, ich da eine signifikante Abweichung von der Gleichverteilung feststelle. Nicht? Also einen perfekten Würfel kann halt keiner bauen. So, der nächste wichtige Begriff ist der der Zufallsvariablen. Der ist so wichtig, dass ich dafür eine Standardabkürzung einführe, ZV. Das ist zunächst mal sehr simpel, eine Zufallsvariable ist einfach eine Abbildung vom Ergebnisraum nach R. Also ich ordne jedem Ergebnis eine reelle Zahl zu. Wenn ich so etwas habe, bekomme ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Fachausdruck, induzieren. Ja? Also man sagt, dass ein mathematisches Objekt ein anderes induziert, wenn ich es auf irgendwie wohldefinierte Weise daraus gewinnen kann. So. Also in diesem Fall so eine Zufallsvariable induziert eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf R. Ja, wie funktioniert das? Ich muss sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit von Groß X gleich Klein X? Das ist jetzt hier so eine Funktion der Natur Klein P, die ich definiere. Nicht? Ich sage für jede reelle Zahl, wie wahrscheinlich ist es, dass meine Zufallsvariable ausgerechnet diesen Wert annimmt? Ja, gut. Ich habe ja eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, aber die ist auf Omega. So, nun kann also, es ist nichts darüber gesagt, dass diese Zufallsvariable hier, also diese Abbildung, injektiv ist. Es könnte sein, dass verschiedene Elemente des Ergebnisraumes mir den gleichen Wert für die Zufallsvariable geben. Beispiel, ich könnte als Ergebnisraum das Werfen zweier Würfel nehmen und als Zufallsvariable die Summe der Augenzahlen. Dann könnte ich also durch verschiedene Würfe die gleiche Augenzahl erzeugen, zum Beispiel durch 3 und 4 oder durch 2 und 5. So. Ich messe also die Wahrscheinlichkeit derjenigen kleinen Omega aus Groß-Omega, sodass Groß X von Omega gleich Klein X ist. Ja, und man kann nachrechnen, dass das in der Tat eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Mache ich jetzt nicht, ist relativ klar. Nicht? Also wenn ich über alle Werte X summiere, summiere ich effektiv hier an dieser Stelle über alle Ergebnisse Klein Omega. Das heißt, da kommt am Ende wieder 1 raus. So, und das hier kann man kürzer schreiben. Das ist die Wahrscheinlichkeit des Urbildes unter x der einer Menge x. Und allgemein klappt dasselbe dann auch für beliebige Mengen, nicht nur einer Mengen, nicht? Da summiere ich dann über geeignete Werte in R und auf der anderen Seite dann über diejenigen Werte in Omega, die in eine gegebene Teilmenge abgebildet werden. Das heißt, ich habe hier P von x-Element A, das ist jetzt die Schreibweise dafür, nicht? Das hier ist eine Teilmenge von R. Das ist wieder die Wahrscheinlichkeit eines Urbilds, das ist die Wahrscheinlichkeit von x hoch minus 1 von a, also des Urbildes meiner Menge von reellen Zahlen unter meiner Zufallsvariable. Ironischerweise ist diese Formel der Grund, warum man das hier das Bildmaß nennt, weil hier das Urbild verwendet wird. Naja, es geht halt einmal hin und her, nicht? Urbild geht rückwärts und letztlich transportiert das Ganze dann aber die Wahrscheinlichkeitsverteilung vorwärts, deswegen Bildmaß. Gut. Ja, und wenn wir jetzt solche Zufallsvariablen haben, dann können wir anfangen, über sogenannte statistische Momente zu reden. Wir werden es hier meistens auf relativ einfacher Ebene halten, das heißt nur über das erste Moment reden, über die Erwartung. Die definiert sich folgendermaßen. also der Erwartungswert einer Zufallsvariablen. Den schreibt man E von x, Erwartungswert von x. Das ist jetzt eine Summe, und zwar über alle reellen Zahlen. Da gönne ich mir jetzt diese Notation, von der ich gesprochen habe. Nicht? Deswegen am Anfang der Tanz hier mit merkwürdiger Definition unendlicher Summen über abzählbare Indexmengen. Also das ist die Summe über alle reellen Zahlen x von x mal Wahrscheinlichkeit, dass x groß x gleich klein x ist. Nicht? Das heißt, ich gewichte jede mögliche reelle Zahl mit ihrer Wahrscheinlichkeit. Das ist also so eine Art gewichtetes Mittel. Ich kann das auch nochmal umschreiben. Ich kann statt über R über Omega summieren. Und dann summiere ich über Groß X von Omega, also das, was ich dann praktisch, also ich summiere über alle möglichen Ergebnisse. Ich summiere dabei praktisch den Payoff, den ich dann kriege. So kann man sich eine Zufallsvariable immer ganz gut vorstellen. Nicht? Was ist also beim bestimmten Spielergebnis mein Payoff? Mal die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis tatsächlich eintritt. So, nicht? Also dass das hier dieselben Summen sind, das kriegt man von Hand relativ leicht nachgerechnet. Das ist einfach eine Umklammerung dieser Summe. Ja, nicht? Und hier sieht man diese merkwürdige Summe, nicht? Über alle reellen Zahlen, also zunächst mal über abzählbar viele Summanden, aber hier, wenn wir uns diesen Faktor angucken, die Wahrscheinlichkeit, dass also da ein bestimmter reeller Wert angenommen wird, die ist ungleich 0 nur für abzählbar viele reelle Zahlen, und zwar deswegen, weil das ursprünglich eine diskrete Verteilung war. Also hier in dieser Sondersituation der diskreten Verteilung kann man das so machen. Gut. Da drüben. Ja, der Erwartungswert hat verschiedene angenehme Eigenschaften. Eine davon ist die folgende. Der Erwartungswert ist linear. Das heißt, wenn ich eine Zufallsvariable nehme und mit einem skalaren Faktor Lambda multipliziere, dann kann ich den aus dem Erwartungswert rausziehen. Das heißt, das ist gleich Lambda mal e von x. Sieht man sofort, wenn man hier auf diese Summe guckt, nicht? Wenn ich also hier vor dem x noch einen Faktor Lambda habe, kann ich den aus der Summe ziehen, weil er eben ein über die Summe konstanter Faktor ist. Ja, und der andere Teil von Linearität ist dieses hier. Wenn ich eine Summe von Zufallsvariablen habe, x plus y, dann kann ich auch diese Summe aus dem Erwartungswert rausziehen. Nicht das Erwartungswert von x plus Erwartungswert von y. Nicht? Auch das sieht man, naja, vielleicht am einfachsten an dieser Formel hier, nicht? Wenn ich also hier eine Summe von zwei Zahlen habe, dann kann ich das an der Stelle auseinanderziehen. Gut. Ja, mal wieder Zeit für ein paar Beispiele. Ja, ein ganz primitives Beispiel ist eben das mit der Augenzahl des Würfels. Nicht? Deswegen habe ich eben insistiert, dass das noch keine Zahlen sind. Und ich definiere jetzt mal meine Zufallsvariable x da als Zählen der Augen in meinem Wurf. Also ich habe einen Würfel geworfen und x von Omega ist dann meine Augenzahl. Das ist also wirklich dann da oben 1, 2, 3 bis 6 als Zahlen gelesen. Ja, und dann kann ich also den Erwartungswert meines Würfelwurfs berechnen. Also e von x ist dann gleich. Ja, in diesem Falle sind also freundlicherweise diese beiden Summen da unten mehr oder weniger dieselben, nicht? Also ich kann entweder über die Zahlen summieren oder über die Augenbilder, das ist egal. Also ich summiere jetzt mal über die Zahlen. X gleich 1 bis 6. X mal ein Sechstel. Nicht? Das schreibe ich da direkt ab. Also ich summiere, ich habe hier also erst einen Faktor x und der zweite Faktor, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zahl x tatsächlich kommt. Und das ist, weil ich, wenn ich Gleichverteilung unterstelle, ist das überall ein Sechstel. Ja gut, das kann ich ausrechnen, nicht? Was kommt da raus? Ich kann erstmal das ein Sechstel, das kann ich hier vor die Summe ziehen, nicht? Ein Sechstel mal Summe x gleich 1 bis 6 über x. Ja, das können wir ja mittlerweile, nicht? Das hier ist, nicht? Also Summe der ersten n Zahlen ist n mal n minus 1 halbe, also ist das hier 6 mal 5 halbe. Und die halben, die schreibe ich gleich an die Sechstel ran, oder? Also 6 mal 5 durch 12. Ja, gut, das ist also 6 mal 5 sind 30, 30 durch 12 sind 3,5. So, nicht? Das ist also der Erwartungswert meines Würfelwurfs. Ja, und jetzt kann ich mir ansehen, wie ist das mit zwei Würfeln. Ja, wenn ich zwei Würfel werfe und praktisch die Augensumme wissen will. Ja, dann wird es ja schon komplizierter normalerweise, nicht? Dann müsste ich jetzt also hier hingehen. Gut, ich kann immer noch sagen, okay, es sind also alle Kombinationen der beiden Würfel gleich wahrscheinlich oder so. Gut, das müsste man eigentlich ein bisschen sorgfältiger argumentieren, sagen wir, das schlucken wir. Aber dann müssten wir immer noch über 36 Kombinationen von Würfelwürfen drüber gehen und immer brav einzeln ausrechnen, was ist denn da jetzt die Augensumme? Aber wir haben ja die Linearität, nicht? Also wenn x ein weiterer, wenn y ein weiterer Wurf ist, nicht, dann kann ich ausrechnen den Erwartungswert für die Augensumme der beiden Würfel. Nicht, nach Linearität darf ich die Summe auseinanderziehen. Ja, und dann kommt 7 raus. Ne? Weiß ich jetzt also so aus dem Stand, dass also der Erwartungswert des Wurfes zweier Würfel 7 ist. Da hinten ist eine Frage.
Ja, müssten wir nicht eigentlich 7 mal 6 rechnen? Ich meine, 6 mal 12 ist 30, 12 sind 32.
Das ist richtig. Ja, irgendein Rechenfehler ist da drin, nicht? Ich wusste natürlich die 3,5, aber nicht die Rechnung. Moment, das sind n mal n plus 1 halbe. Ja, schon richtig. 6 mal 7 halbe. Und dann haben wir hier, stimmt das denn wenigstens 42 durch 12 haut hin, nicht? 36 sind 3 und nochmal 6 ist 1,5. Ja, danke schön. Gut. Ja, es geht im Galopp weiter. Bedingte Wahrscheinlichkeit, WKT Punkt wie Wahrscheinlichkeit. Bedingte Wahrscheinlichkeit ist also die Wahrscheinlichkeit, die ich Ereignissen zuschreibe, wenn ich schon teilweise Informationen habe. Also die Situation ist zum Beispiel die, jemand würfelt verdeckt eine Zahl, guckt selber drauf, sagt mir aber nicht, was das Ergebnis ist, aber er verrät mir, die Zahl ist größer als 3. Und dann kann ich mir also Dinge überlegen über die Verteilung der Augenzahl. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich weiß, dass die Zahl größer ist als 3, könnte ich mit Profit wetten, dass die Zahl gerade ist. Nicht? Denn das ja normalerweise eine 1:1 Wette ist, nicht? Die Hälfte aller Würfelzahlen sind gerade. Und wenn man mir Informationen gibt, dass die aktuelle Zahl größer als 3 ist, nicht, dann hätte man also eine bedingte Wahrscheinlichkeit, die sich gegen der ursprünglichen stark ändert. Die formale Definition ist die folgende. P von A unter der Bedingung B ist definiert als ein Quotient, und zwar nehme ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beides zusammen eintritt, A und B, durch die Wahrscheinlichkeit von B. Das ist also praktisch der Anteil der Ergebnisse, die A erfüllen, unter den Ergebnissen, die B erfüllen. Das Ganze natürlich nur, für Wahrscheinlichkeit der Bedingung echt positiv, nicht? Sonst kann ich diesen Quotienten nicht bilden. Das ist also einer der großen Stachel im Fleisch der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass man ständig diese Ausnahme machen muss, wenn man irgendwo über bedingte Wahrscheinlichkeiten redet, nicht? Also es könnte sein, dass das, was mir jemand da über den Würfel ansagt, unmöglich ist. Was mache ich dann? Nicht? Das ist ja jetzt hier in dem Szenario mit dem Würfel gut, dass das, wenn der mir sagt, irgendwie gut, der Würfel zeigt keine Zahl, dann weiß ich, dass das nicht angehen kann. Wenn, was weiß ich, zum Beispiel ein kontinuierlicher Ball, der die Erde darstellt, gerollt wird und mein Gegenüber sagt mir, ach, der ist genau auf dem Nordpol gelandet oder genau auf dem Äquator, dann hat das auch Wahrscheinlichkeit null. Was mache ich dann? Gut, aber nicht, also hier in unserem diskreten Kontext ist es nicht so richtig schwierig, weil eben Wahrscheinlichkeit null nur dann eintreten kann, wenn wirklich alle einzelnen Ergebnisse, die in B vorkommen, unmöglich sind. Das ist ein Fall, mit dem man meistens relativ gut umgehen kann. So, nicht, zum Beispiel das Beispiel von eben, nicht, rechnen wir mal. Also das Beispiel Würfel. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x gerade ist, unter der Bedingung, dass x größer als 3 ist. Na gut, rechnen wir mal aus. Gut, oben im Zähler, nicht, kriegen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x gerade ist und Wahrscheinlichkeit und größer 3. Und im Nenner die Wahrscheinlichkeit dafür, dass p, dass das x größer als 3 ist. Naja gut, wir können einfach nachzählen oder auflisten, was da für Ergebnisse jeweils vorkommen. Also gerade Zahlen größer als 3 auf dem Würfel sind 4 und 6. Ja, und Augenzahlen größer als 3 auf dem Würfel sind 4, 5 und 6. Gut, wenn wir weiterhin Gleichverteilung unterstellen, kommt daraus 2/3. Zum Vergleich, nicht? Das war vorher die Situation. Die ursprüngliche Situation ohne weitere Information ist ja, dass, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x gerade ist, gerade gleich 1/2 ist. Nicht? Die hat sich also, die Wahrscheinlichkeit, dass x gerade ist, hat sich also durch die Zusatzinformation, dass x größer als 3 ist, massiv erhöht. Das ist eine ganz, ganz typische Situation in jeglicher Anwendung von Wahrscheinlichkeitsrechnung und insbesondere auch gerade in der Informatik, wenn man sowas macht wie Tracking von Sensoren. Ja, ich habe am Anfang eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ich irgendwie unterstelle, wo ich nichts weiß. Das nennt man, das ist der sogenannte Prior, also die Vorabannahme über die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Nicht? Beispiel, ich will wissen, wo irgendwie ein Auto ist auf der Strecke zwischen Hamburg und München. Ich unterstelle, dass das gleich verteilt ist. Ja, ich weiß nichts über das Auto, also ist das irgendwo gleich verteilt auf irgendeiner Stelle zwischen Hamburg und München. Und dann fange ich an zu messen. Nicht? Also was weiß ich, ich nehme zum Beispiel Beobachtungen aus dem Mautsystem oder sowas, wo die Nummer von diesem Fahrzeug auftaucht oder ähnliches. Und ich propagiere dann also immer mein vorheriges Wissen, indem ich neu konditioniere. Ich forme also ständig die existierende Wahrscheinlichkeitsverteilung um, indem ich mehr und mehr Bedingungen dazu nehme. Also Bedingungen können eben zum Beispiel gelesene Messungen sein. Insbesondere rechnet man in der Tat nach, dass das hier wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Also über, wenn ich hier das B festhalte und hier vorne variieren lasse, dann ist eine bedingte Verteilung wiederum eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt, ich kann also das Einführen von Bedingungen als laufende Transformation einer Wahrscheinlichkeitsverteilung ansehen. Wenn man sich also Dinge anguckt wie Kalman-Filter oder sowas, die machen tatsächlich genau das. So, ja, da oben ist noch Tafel. Ja, nächstes großes Stichwort Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist negativ ausgedrückt eine Bezeichnung für Informationen, die mir nichts nützt. Wenn wir zum Beispiel, wenn ich wieder mit meinem komischen Gegenüber da ein Spiel spiele mit einem roten und einem grünen Würfel und ich wette auf die Augenzahl des grünen Würfels und mein Mitspieler würfelt also verdeckt und sagt mir so, und ach übrigens, die Augenzahl des roten Würfels ist 3, dann sage ich ja herzlichen Dank, die Information kannst du ja auch sparen. Nicht? Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass ich davon ausgehe, dass die Augenzahlen auf dem roten und dem grünen Würfel eben unabhängig sind, dass also das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. So, und dieses Nichts miteinander zu tun haben wird also formal eingefangen durch den Begriff der Unabhängigkeit. Also zwei Ereignisse A und B, die heißen unabhängig. Genau, dann Folgendes gilt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie gemeinsam eintreten, also P von A geschnitten B, ist gerade gleich Wahrscheinlichkeit von A mal Wahrscheinlichkeit von B. So, das ist etwas, das ist im Allgemeinen nicht der Fall. Also hier einmal ein Gegenbeispiel, also ein Nichtbeispiel. Naja, ein Nichtbeispiel ist gerade das Beispiel von eben mit gerade und größer 3. Wenn also wir diese beiden Ereignisse nehmen, x ist gerade und x ist größer als 3, die sind gerade nicht unabhängig. Ja, rechnen wir das mal nach. Also die Wahrscheinlichkeit, dass x gerade ist und größer als 3. Naja, gut, die beiden Zahlen, die gerade und größer als 3 sind, unter den Würfelaugenzahlen sind 4 und 6. Das ist also, sind also gerade 2, nicht? 2 durch 6 gleich 1/3. So. Ja, dagegen das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten ist dieses, p von x gerade, mal p von x größer 3. Naja, gut, gerade sind nun gerade die Hälfte der Augenzahlen auf dem Würfel, das ist also 1/2 mal, ja, und es sind auch gerade die Hälfte der Zahlen größer als 3, das ist also 1/2, nicht? 1/2 mal 1/2 ist 1/4. Also weniger als 1/3. Gibt es auf dem Würfel, also im Ergebnisraum des Würfels, Ereignisse, also zwei Ereignisse, die Wahrscheinlichkeit 1/2 jeweils haben und die unabhängig sind? Ja?
Nein.
Nein, warum nicht?
Weil die Menge 6 Elemente hat. Also die Omega hat 6 Elemente und eine Teilmenge müsste 1/4 davon haben.
Genau, ich wiederhole die Antwort nochmal für die Kamera. Ja, also die Antwort ist, wenn es zwei Ereignisse gäbe, die beide Wahrscheinlichkeit 1/4 haben und unabhängig sind, müsste ja der Durchschnitt dieser beiden Ereignisse Wahrscheinlichkeit, Quatsch, die beide Wahrscheinlichkeit 1/2 haben und unabhängig sind, müsste der Durchschnitt dieser beiden Ereignisse Wahrscheinlichkeit 1/4 haben. Ja, aber in einer Menge mit 6 Elementen finde ich also keine Teilmenge, die genau 1/4 der Elemente enthält. Das wären 1/2 Elemente, das geht nicht. Ja, insofern hat also mein nächstes Beispiel von zwei dann doch unabhängigen Mengen eben andere Zahlen. Da ersetze ich mal gerade durch teilbar durch 3. Nicht? Dieser senkrechte Strich hier ist Standardnotation für teilt. Ja, 3 teilt x, das sind also genau zwei Zahlen, die da in Frage kommen, nämlich 3 und 6. Und x größer als 3, nicht? Die sind unabhängig. Ja, nehmen wir einmal die gemeinsame Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass 3x teilt, also x durch 3 teilbar ist und x größer als 3 ist, naja, da gibt es nur eine solche Zahl, das ist 6. Die Wahrscheinlichkeit ist also 1/6. Das soll gleich sein dem Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten, schauen wir mal. Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass 3x teilt, ist 1/3, denn es gibt genau zwei solche Augenzahlen, 3 und 6, nicht? Das hier ist 1/3. Und das hier, x größer 3, naja, das ist immer noch 1/2, nicht? Also 1/2 mal 1/3. Gut, klappt. Ja. Ja, Warnung, Man kann auch reden über Unabhängigkeit von Mehrereignissen. Erinnert sich jemand vielleicht noch aus der Schule, wie das definiert ist? Paarweise wird gesagt. Weitere Vorschläge? Ja? Über das Produkt von allen zusammen ist der nächste Vorschlag. Da hinten? Beides? Ja, das ist zumindest richtiger als die beiden Einzelvorschläge. Beliebige Kombination, nicht? Genau. Also, es ist etwas kompliziert aufzuschreiben. Also, für alle Indexmengen J von für alle Teilmengen der Indexmenge 1 bis N gilt P von dem Durchschnitt aller dieser Indizes, also Durchschnitt der Mengen zu diesen Indizes ist gleich dem Produkt. Und ja, also es folgt leider, kann sich Beispiele ausdenken, es folgt weder aus der paarweisen Unabhängigkeit noch aus dieser Eigenschaft für den Fall, wo J die ganze Menge ist. Das muss man kontrastieren mit dem Fall für Zufallsvariablen, den wir gleich noch sehen. So. Ja, die Frage ist also, wann sind Zufallsvariablen x und y unabhängig? Und das definieren wir folgendermaßen. Für alle Kandidatenwerte klein x und klein y, also das sind jetzt reelle Zahlen, gilt die Wahrscheinlichkeit, dass x und y jetzt genau dieses gegebene Paar von Zahlen als Werte annehmen, ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeit. Ja, das verallgemeinert sich jetzt relativ zwanglos auf viele Zufallsvariablen. Zufallsvariablen x1 bis xn, die sind dann unabhängig, wenn gilt, für alle n-Tupel von Zahlen, klein x1 bis klein xn, gilt die Wahrscheinlichkeit, dass meine n-Zufallsvariablen groß x1 bis groß xn, gerade diese vorgegebenen Werte, klein x1 bis klein xn, annehmen, die ist wiederum gleich dem Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Also der Wahrscheinlichkeit, dass groß xi gleich klein xi ist, aufmultipliziert von i gleich 1 bis n. Ja, da muss ich mir jetzt nicht nochmal Gedanken machen um irgendwelche Teilindexmengen, das folgt an dieser Stelle. Der Unterschied zu hier oben ist, ein Ereignis kann ich mir vorstellen als eine zweiwertige Zufallsvariable, 0,1-wertig. Diese Unabhängigkeit, also die Unabhängigkeit hier, die nimmt zunächst mal nur den Wert 1 in Betracht. Ja? Und ich müsste das Ganze für alle Werte aufschreiben, dann würde ich also eine äquivalente Formulierung kriegen, die dann also praktisch über die Komplemente von Ereignissen mitredet. So. Ja, die Frage ist, woher bekommen wir im Normalfall Unabhängigkeit von Zufallsvariablen? Ja klar, es könnte sein, dass das irgendwie auf bestimmte detaillierte Art definiert ist und ich kann es nachrechnen. Das ist nicht der typische Fall. Der typische Fall ist, per Unterstellung. Also ich nehme einfach an, dass die Dinger unabhängig sind. Das ist dann einfach Teil meiner Modellierung der Realität. Ja, zum Beispiel, wenn ich sowas habe wie zwei Würfel. Ja, wenn ich zwei Würfel werfe, dann modelliere ich also die Augenzahlen typischerweise durch zwei Zufallsvariablen, wie wir es schon gemacht haben, groß x, groß y, und ich unterstelle einfach, dass die unabhängig sind. Das wird auch nicht völlig realistisch sein, ja, also wenn ich die gemeinsam in einen Würfelbecher tue und was weiß ich, die sind beide irgendwie an derselben Seite abgegrabbelt oder sowas, dann wird man also in der 50. Nachkommastelle schon irgendwo eine Abhängigkeit zwischen den beiden finden. Nicht? Aber ja, kann man halt normalerweise nicht vernünftig mit rechnen. Das heißt also, an vielen Stellen werden wir nachher auch tun, wird also einfach unterstellt, dass bestimmte Variablen unabhängig sind. Ja. Letztes Faktum über Wahrscheinlichkeitsrechnung, dann sind wir damit auch durch, ist folgendes. Da brauchen wir noch ein Stück Tafel für. So, und zwar, wenn x und y unabhängig sind, dann gilt folgende Aussage über Erwartungswerte von Produkten. Wir haben gesehen, dass man Summen aus dem Erwartungswert einfach rausziehen kann. Der Reflex ist, ist natürlich, das für Produkte auch gleich zu tun. Das ist aber im Allgemeinen nicht richtig. Richtig ist es aber doch. Also, wenn eben x und y unabhängig sind, dann darf ich also ein Produkt aus dem Erwartungswert rausziehen. Ja, rechnen wir das mal aus. Also Beweis. Ja. Fangen wir an. Also Erwartungswert von xy. Das ist also die Summe über alle z über den Wert von z mal die Wahrscheinlichkeit, dass p von xy tatsächlich diesen Wert z annimmt. Gleich. Wir formen jetzt um diese Wahrscheinlichkeit hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass x und y diesen Wert z annimmt, das ist gleich der Wahrscheinlichkeit, gleich der Summe über alle Wahrscheinlichkeiten von Einzelwerten xy, die mir den richtigen Wert als Produkt ergeben. Das ist also die Summe über alle x und y. So, das gilt, xy ist gleich z. Darüber, dass p von groß x gleich klein x ist und y groß y gleich klein y. So. Was machen wir jetzt? Jetzt ziehe ich als nächstes dieses z hier in diese Summe rein. Merke dann, es ist ja an jeder Stelle xy gleich z in der Summe, also kann ich es ersetzen durch x mal y. Und dann summiere ich über alle z und anschließend über alle xy, sodass xy gleich z ist und z wird nicht mehr erwähnt. Also kann ich die Summation über z auch fallen lassen und diese Bedingung hier stattdessen über alle xy summieren. Nicht? Das heißt, das ist gleich Summe über alle xy, xy mal p von groß X gleich klein X und groß Y gleich klein Y. So, jetzt kann ich Unabhängigkeit verwenden, nicht? Also hier darf ich die gemeinsame Wahrscheinlichkeit als Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten darstellen. Das heißt, das ist Summe über alle XY von XY mal Wahrscheinlichkeit von groß X gleich klein X mal Wahrscheinlichkeit, dass groß Y gleich klein Y ist. Also hier wird verwendet Unabhängigkeit. So, was sehe ich jetzt? Jetzt sehe ich, dass hier, wenn ich mir diese Summe vorstelle, ich kann ja in der Reihenfolge summieren, wie ich will. Da kann also zum Beispiel erst die über die X laufen und dann entsprechend in jeder Reihe, wenn ich so will, über die Ys. Dann sehe ich, dass ich also hier einen Faktor habe, Y, der von X, X habe, der von Y gar nicht abhängt. Und ebenso dieser hier. Diese beiden Teile darf ich also aus der Summe über Y rausziehen. Das ist also gleich. Jetzt bin ich noch in der Summe über X. Ich habe also hier X rausgezogen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass groß X gleich klein X ist. Das sind also zwei Faktoren, die Y nicht erwähnen. Und dann kommt noch eine Summe über Y. Nämlich Y mal P von Y, groß Y gleich klein Y. So. Gut, und jetzt sehe ich hier schon wieder in einer Summe jetzt über X einen Faktor, der von X nicht abhängt, nämlich dieses Ding hier. Das kann ich also auch aus der Summe rausziehen. Ich ziehe es mal nach rechts. Das ist also Summe über X. Klein x mal Summe p mal p von groß x gleich klein x und nach rechts rausgezogen Summe über y, y mal p von groß y gleich klein y. Aha, das ist gleich e von x mal e von y. Fertig. So, Zeit zum Durchatmen. Ja, machen wir mal was aus dem echten Leben. Nicht? Typisches Berufsbild für Mathematiker und Informatiker ist ja unter anderem der Beruf des Beraters. Wir beraten jetzt mal diese Person hier, Klein Emily. Klein Emily bekommt Besuch. Von Onkel Harry aus Amerika. Onkel Harry ist Millionär. Onkel Harry hat Emily lange nicht gesehen und überreicht Klein Emily deswegen einen Umschlag. Um es ein bisschen spannend zu machen, verrät er nicht, was in dem Umschlag drin ist. Offensichtlich ist es Geld. So. Ja, wie gesagt, er sagt die Summe nicht und Klein Emily will den Umschlag gerade aufmachen. Da sagt er, halt, ich habe zwei Umschläge. Und im einen Umschlag ist doppelt so viel drin wie im anderen. Ich sage dir aber nicht, welcher welcher ist, offensichtlich. So, jetzt kannst du dich also umentscheiden. So, Onkel Harry ist ja nicht ohne Grund reich geworden, nicht? Der macht also folgende Rechnung auf. Nicht? Wir haben ja also irgendwie nicht, N Dollar versus 2N Dollar. So, ne? Wir wissen aber jetzt nicht, welcher das hier ist. So, sagen wir mal, das hier, ja, vergessen wir das hier mit den Zeichnungen mal wieder, das hier enthalte n Dollar. Ja? Dann ist hier, na, hier rum, entweder 2n Dollar drin oder in halbe Dollar. Und da sagt ihr jetzt, naja, wenn du dich jetzt umentscheidest für diesen hier, dann ist dein Erwartungswert der folgende. Ein halb mal erster Fall, ne? 2n. Plus nochmal ein halb mal zweiter Fall. N halb. Das zusammenrechnen, nicht? Kommt da raus, 5 Viertel n. Wogegen natürlich der Erwartungswert von sich nicht umentscheiden n ist. Also sollte sie sich umentscheiden. Wo ist der Fehler? So, dafür haben Sie wie immer 3 Minuten. Hat's jemand? Ja. Nee, also das ist tatsächlich nicht der Fehler. Ich könnte mir auch vorstellen, genauso gut, dass also Onkel Harry sich erst in dem Moment irgendwie ausdenkt, also er wirft irgendwie eine Münze, ja, und dementsprechend kommt also in den zweiten Umschlag doppelt so viel oder halb so viel, je nachdem, was auf der Wünschliste steht. Ne? Das ist nicht der Fehler. Der Fehler ist kein Rechenfehler. Ja. Nein, die Berechnung des Erwartungswerts macht über Unabhängigkeit keine Annahmen. Das ist egal. Ja?
Der Erwartungswert von Nichttauschen ist doch auch 5 Viertel n.
Nee, der Erwartungswert von Nichttauschen ist per Definition n. N ist per Bezeichnung einfach das, was ich gerade aktuell in der Hand habe. Ja, man kann es natürlich dann iterieren. Ja? Also ich meine, wenn das stimmen würde, das Argument, dann könnte also Emmy durch ständig hin und her umentscheiden, den Erwartungswert die ganze Zeit hochtreiben. Ja, das ist offensichtlich Blödsinn. Ja, das ist nur der Grund, warum es nicht angehen kann. Nicht? Also es ist noch nicht die Identifikation des tatsächlichen Fehlers. Ja, die Message des Ganzen ist, dass wenn man über Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte reden will, man sich vorher ein Modell gemacht haben muss. Also sich erstmal überlegt haben, welcher Wahrscheinlichkeitsraum eigentlich der ganzen Argumentation unterliegt. Und das hat man hier gemacht, nur der Wahrscheinlichkeitsraum, also die Annahmen, die man gemacht hat, die sind inkonsistent. Warum? Naja, hier wird offensichtlich angenommen, dass also jede beliebige Summe, die hier in diesem Umschlag sein könnte, gleich wahrscheinlich ist. Ja, also 2n ist genauso wahrscheinlich wie n halbe, ohne Rücksicht darauf, was n ist. So, nun gibt es aber unendlich viele natürliche Zahlen. Und auf einer unendlichen Menge gibt es keine Gleichverteilung. Nicht? Also, eine Gleichverteilung auf den natürlichen Zahlen gibt es nicht. Also ich kann die Wahrscheinlichkeit einer einzelnen natürlichen Zahl so klein machen, wie ich will. Nicht? Es würde sich insgesamt immer zu mehr als 1 aufsummieren. Also das geht nicht. Nicht? Und wenn man dann hier das Modell korrigiert, dann müsste man also annehmen, okay, das Vermögen von Onkel Harry ist also doch letztlich irgendwie beschränkt, ja, also groß, aber beschränkt. Also irgendwann sinkt die Wahrscheinlichkeit am Ende gegen 0. Nicht? Und dann haut die Rechnung einfach am Ende nicht mehr hin, weil ich nicht mehr sagen kann, dass 2n genauso wahrscheinlich ist wie n halbe. Ja, und genau das werden wir jetzt also in unserem nächsten Beispiel tun. So, das ist jetzt tatsächlich, wie versprochen, ein Beispiel einer Average-Case-Analyse. Und das Beispiel ist Inkrementieren eines Zählers. Ja, was geht da vor sich? Also wir stellen uns vor, wir hätten eine Binärzahl gespeichert, der Klarheit halber in einem Array. Also ich habe hier eine n-stellige Binärzahl. 0 soll das least significant Bit sein und n-1 ist das most significant Bit. Ja, und ich schreibe mal ein Programm hin, das also diesen Zähler hier, als den ich mir das vorstelle, inkrementiert. Also, ich fange an bei i gleich 0. Und dann gucke ich immer nach. While. Na gut, erstens darf ich nicht übers Ende rauslaufen, also i soll immer kleiner n sein. Und ai soll gleich 1 sein. Nicht? Wenn ich irgendwo mal eine 0 finde, bin ich bei der Binärzahl ja fertig. Ja, dann kann ich einfach auf 1 setzen und fertig bin ich. Nicht? Also suche ich hier lang, solange ich 1 finde. Nicht? Und solange ich das mache, setze ich es auf 0. Nicht? Da habe ich dann halt einen Überlauf, nicht? Und setze das aktuelle Bit auf 0 und zähle i einen rauf. So, wenn ich damit fertig bin, dann bin ich also bei der ersten 0 angekommen. Entweder ich habe einen globalen Überlauf, ne, also es waren alles einzeln, dann kann ich jetzt aufhören, dann ignoriere ich es einfach. Nicht, dann habe ich also alles auf 0 gesetzt und ist also der Zähler übergelaufen und wieder auf 0 gestellt. Oder wenn i kleiner n ist, dann ai gleich 1, nicht? Dann habe ich also eine 0 gefunden, bevor ich am Ende war und setze die auf 1. Das ist also die Art, wie man so einen Zähler inkrementieren könnte. Ja, analysieren wir den Algorithmus. Naja, also erstmal natürlich nach Worst Case. Wie lange kann das dauern? Naja, ich habe schon ein Beispiel gesagt, es könnten überall Einsen stehen. Es könnte also sein, dass ich einmal ganz durchlaufen muss. Ne? Also Worst Case ist n. Ja, wir hatten ja am Anfang gesagt, also eine Methode festzustellen, ob der Worst Case vielleicht zu pessimistisch ist, ist dann doch auch mal den Best Case zu checken. Naja, und der Best Case ist ziemlich gut, es könnte ja gleich am Anfang eine 0 stehen, nicht? Dann habe ich 0 Durchläufe. Gut. Ja, nicht, das wäre also so ein Fall für eine Average-Case-Analyse, wo wir also zwischen Worst-Case und Best-Case eine wirklich große Diskrepanz haben und wir uns dann also dann fragen, gut, wie lange dauert es denn im Schnitt? Und wie wir jetzt eben gesehen haben, am Beispiel mit Emily und ihrem Onkel Harry, brauchen wir dafür erstmal ein Modell. Nicht? Was ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung? Ja, das Modell ist in diesem Fall sehr einfach. Also ich nehme an, dass die Bits mit Wahrscheinlichkeit, dass die gleich verteilt sind, also dass die mit Wahrscheinlichkeit 1/2 jeweils 0 oder 1 sind. Also ich nehme an, die Wahrscheinlichkeit, dass das ith Bit nun gerade 1 ist, sei 1/2. Und ich nehme an, dass die Bits untereinander unabhängig sind. Gut. Ich kann mal sich streiten, wie realistisch das ist, und das macht für einen tatsächlichen Zähler, naja, also je nachdem, was den sonst noch so beeinflusst, nicht, mag das realistisch sein oder nicht. Aber wir unterstellen das. Ja, und jetzt definieren wir uns eine Zufallsvariable, nennen wir groß N. Die Anzahl Durchläufe. Und was wir suchen, ist der Erwartungswert dieser Anzahl Durchläufe. Ja, Stimmen eben mal kurz so ganz schnell zwischendurch, Spekulationen, was könnte da rauskommen? Alle skeptisch. Kannst du auch einfach machen, dann sehen wir, was rauskommt. Also. Ja, nehmen wir uns einmal eine Zahl her, k, und gucken uns an, wie wahrscheinlich es ist, dass also genau k als Anzahl Durchläufe rauskommt. Gut, einmal k könnte n sein, nicht? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir also einmal ganz rüberlaufen müssen? Also, n ist gleich k, wann? Naja, nur dann, wenn das ganze Array aus Einsen besteht. Nicht? Also, wenn a0 gleich 1 ist, und so weiter, also gleich a n minus 1, wenn das alles gleich 1 ist. Gut. So, und die Wahrscheinlichkeit für diesen Fall, naja, wir haben gesagt, die sind alle unabhängig, nicht? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einzelner gleich 1 ist, ist 1/2. Und weil sie alle unabhängig sind, ist also die Gesamtwahrscheinlichkeit das Produkt, also 1/2 hoch n. Schauen wir gleich mal 2 hoch minus n, ne, ist 1/2 hoch n. Ja, gut, und dann gibt es den Fall k kleiner n. In dem Fall ist n gleich k, genau dann, wenn, naja, was muss da passieren? Also wir wollen die Schleife k mal durchlaufen, das heißt, es müssen die ersten k-Bits, die ich treffe, 1 sein. Also a0 gleich und so weiter, gleich a k minus 1, die müssen gleich 1 sein. Und dann muss es aber aufhören. Das heißt, ich muss auch noch verlangen, dass das nächste Bit gleich 0 ist. Nicht? AK gleich 0. Gut, wiederum gilt, die Wahrscheinlichkeit für jeweils die einzelnen Anforderungen ist per Gleichverteilung 1/2. So, und ich habe aber jetzt k plus 1 solche Anforderungen, nicht? Also hier k-Bits müssen 1 sein und ein k plus erstes Bit muss 0 sein. Das heißt, hier habe ich Wahrscheinlichkeit 2 hoch minus k plus 1. Ja, und jetzt rechnen wir den Erwartungswert einfach mal aus. E von n ist gleich. Ja, so, wir summieren über alle möglichen Werte, die unsere Zufallsvariable annehmen kann, also von k gleich 0 bis n. Und was wir summieren, ist also einmal die Größe der Zufallsvariable an der Stelle, also k mal die Wahrscheinlichkeit, dass n diesen Wert k annimmt. Gut. Ja, und da müssen wir jetzt zwei Fälle eben weiterhin unterscheiden, weil eben hier ein bisschen was anderes rauskam als da. Nicht? Hier haben wir also effektiv minus k, nicht? Also n war ja gleich k, während wir hier minus k plus 1 haben. Das heißt, den einen Sonderfall machen wir vorweg, das ist 2 hoch n mal 2 hoch minus n. Nicht? Und in diesem Fall haben wir also k gleich n und die Wahrscheinlichkeit ist 2 hoch minus n plus die Summe von k gleich was? 0 bis n minus 1, nicht? Das sind die Zahlen hier im zweiten Fall, die kleiner sind als n. K mal 2 hoch minus k plus 1. So. Okay. Ja, und wir schätzen das jetzt nach oben ab, nicht? Also wir können natürlich das für jeden konkreten Fall jetzt ausrechnen. Wir wollen also eine Abschätzung haben, die allgemein gilt. Was machen wir? Ich gebe jetzt mal die Unterscheidung zwischen den beiden Fällen auf. So, weil ich nach oben abschätzen will, ändere ich den Fall ab, der hier die kleineren Wahrscheinlichkeiten bringt. Also ich ändere einfach hier von minus k plus 1 auf minus k ab, weil das ein negativer Exponent ist, wird das Ganze dadurch größer. So, dann habe ich also überall, dann ist alles uniform, nicht? Habe ich k mal 2 hoch minus k von 0 bis n minus 1 und dann auch noch für n obendrauf. Nicht? Das heißt, das ist sicher kleiner gleich oder sogar echt kleiner als die Summe von k gleich 0 bis n, k mal 2 hoch minus k. So. Und ich vergebe mir sicher nichts, wenn ich das sogar bis unendlich laufen lasse, statt nur bis n. So. Ja, gut, jetzt kann ich natürlich wieder, ne, stehe ich da mit so einer Summe da, klar, jetzt ist wie immer gesagt, nicht? Also ich muss das nicht selber können, ich kann da auch irgendwie nachgucken. Aber wir machen es einfach mal trotzdem. So, ja, das sieht ja nur irgendwie aus wie eine geometrische Summe, aber so ganz ist es das eben nicht, weil es diesen Faktor k noch da hat. Aber der Trick ist, ich kann das emulieren durch Aufsummieren von geometrischen Summen. Das ist gleich, einmal spicken hier. So, ich nehme erstmal eine geometrische Summe. Ich kann offensichtlich also da bei 0 anfangen, das kann ich vergessen. Ja, also ich kann genauso gut bei 1 anfangen, weil der erste Summand hat ja einen Faktor 0 drin. Also k gleich 1 bis unendlich mal 2 hoch minus k. So, ja, dann beim ersten Summanden stimmt das schon, aber der zweite Summand ist ja nicht 2 hoch minus 2, sondern 2 mal 2 hoch minus 2 und so weiter. Naja, addieren wir es einfach, also ab k gleich 2 schlagen wir das einfach nochmal drauf. Na gut, jetzt fehlt uns bei k gleich 3 noch was, nicht? Also machen wir weiter, nicht? Plus Summe k gleich 3 bis unendlich 2 hoch minus k und so weiter. So, was sehen wir da? Das ist gleich, naja, da kann ich jetzt dieses Summe k gleich 1 bis unendlich 2 hoch minus k draus ausklammern. Nicht? Und was kriege ich dann? Dann kriege ich also hier eine 1 und hier, na, hier habe ich es alles einen nach rechts geschoben, das heißt, ich habe es einmal mit 1/2 multipliziert. Nicht? Also plus 1/2, plus 1/4, plus und so weiter. Ja, das ist also gleich Summe von k gleich 0 bis unendlich. 2 hoch minus k, nicht? Das ist dieser Teil hier, mal, hier kommt nochmal fast dasselbe, nicht? Nur dass eben der erste Summand fehlt, also minus 1 plus Summe k gleich 0 bis unendlich 2 hoch minus k. Ja, das hier ist jetzt eine geometrische Reihe, nicht? Da wissen wir, was rauskommt, das ist 1 durch 1 minus 1/2 gleich 2. Herauskommt 2 mal minus 1 plus 2, also 2 mal 1 gleich 2. Also mit anderen Worten, der Erwartungswert ist tatsächlich, dass ich mich nur um die ersten beiden Bits kümmern muss beim Inkrementieren. Tja, mich jetzt überrascht, Sie vielleicht auch. Wenn keine weiteren Fragen sind, sehen wir uns, sage ich jetzt nichts Falsches, nächste Woche. Doch, ja, kein Feiertag. Okay, bis dann.